habe gesagt, ich muss mal schnell die Rolle tauschen, mal ein bisschen förmlich werden. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich. Quasimodo geniti. Wie die neugeborenen Kindlein. Ich hoffe, der Text wird uns diesen Titel dieses Sonntages, dem ersten Sonntag nach Ostern, etwas näher bringen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wieso hängt eigentlich dieser Mann da so schrecklich am Kreuz? So fragt eine kleine Nichte meinen Arbeitskollegen im Ostergottesdienst. Ach, weißt du, antwortet er, der hat Ärger mit den damaligen Oberhäuptern der Kirche gehabt, im Tempel randaliert. Da haben sie und das Volk zu Pilatus, dem Statthalter von Rom, gerufen, kreuzige ihn. Ein Mann mit hehren Zielen angetreten, ein großer Wohltäter, ist letztlich am System gescheitert. So kann man dann auch über Jesus denken. Erschreckend und ohne jegliche Hoffnung ist das, habe ich so gedacht, obwohl sich mein Kollege im Ostergottesdienst befand, der Feier der Auferstehung unseres Herrn. Keine Hoffnung. Man kann über dieses Denken und Halbwissen den Kopf schütteln. Aber so denkt offensichtlich eine große Mehrheit über Jesus. Ein Mann, ein gutes Vorbild, das aber letztendlich gescheitert ist. Nicht nur heute, sondern auch schon wenige Jahrzehnte nach Jesu Tod und Auferstehung war es offensichtlich nötig, immer wieder der Gemeinde den Menschen vor Augen zu halten, wer Jesus überhaupt war und was das mit unserem Leben und Sterben zu tun hat. Der heutige Predigttext beschäftigt sich mit dieser Frage. Wir finden ihn im Brief an die Kolosser im Kapitel 2, die Verse 12 bis 15. Dort heißt es, mit ihm seid ihr begraben worden in der Taufe. Mit ihm seid ihr auferweckt durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und Gott hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches und hat uns vergeben alle Sünden. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn aufgehoben und an das Kreuz geheftet. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert in Christus. Soweit der Text. Herr, wir bitten dich nun um deinen guten Heiligen Geist zum rechten Reden und Hören. Amen. Warnung vor Irrlehrern. So ist das ganze Kapitel 2 überschrieben. Kolossä war eine große und reiche Stadt, eine sogar der berühmtesten in Kleinasien. Jüdisch geprägte Irrlehrer wollten die christlichen Gemeinde zu einer neuen Gesetzlichkeit verführen. Sie setzten zu dem Christus allein noch die alte jüdische Lehre und das Gesetz. Von diesen Umtrieben hörte Paulus mal wieder oder immer noch in Gefangenschaft in Rom. Soweit ist das Geschehen in Kolosse von uns nicht, von unserem Fühlen und Denken musste ich so denken. Wer von Ihnen kann schon mit dem Brustton der Überzeugung sagen, ich bin gerettet und ich bin gewiss, einmal beim Herrn zu sein? Ich musste einmal so an Harry Wilbrandt denken. Ich glaube, der ein oder andere kennt die Geschichte schon. Damals war ich noch im Jugendkreis und er hat eine Stunde gehalten, unser Altprediger damals. Und hat ganz unvermittelt gefragt, wer von euch weiß, dass er in den Himmel kommt? Betretene Schweigen. Sind wir uns auch ganz sicher, dass wir hier richtig sind. Also dass gerade hier in dieser kleinen Gemeinde die richtigen Antworten auf unsere Lebensfragen gegeben werden. Pflegen wir hier wirklich die einzig wahre Ideologie? Ich frage jetzt nicht nach Handzeichen. Ich spreche da lieber über mich und kann nur sagen, dass es da durchaus dunkle Stunden und Zeiten gab, in denen ich mir alles andere als sicher war, dazuzugehören. Schuld kann sehr niederschmetternd sein, wissen Sie. Und so ist es nur natürlich, dass man dem Zuspruch, dir sind deine Sünden in Jesu Namen vergeben, zwar glaubt, aber in mancher Stunde nagt dann doch manchmal so ein Restzweifel. Besonders dann, wenn einem später womöglich noch etwas Schlechtes widerfährt. Sollte mir Gott das wirklich vergeben haben? Muss ich nicht vielleicht noch etwas Besonderes tun, um wirklich die Erlösung fühlen zu können? Also nicht nur den Zuspruch, sondern irgendwie auch fühlen. Und weil dieser Wunsch nach Gewissheit so natürlich ist, sind wir auch empfänglich für Einflüsterungen von außen. Wenn du ein richtiger Christ sein willst, wenn du den perfekten Draht zu Gott haben willst, ja dann. Und wir merken plötzlich, so weit ist das Geschehen im Kolossee doch nicht von uns entfernt. Offenbar bestanden dort in der Gemeinde diesbezüglich auch Unsicherheiten. Gehöre ich wirklich dazu? Muss nicht noch etwas zusätzlich vor Gott getan werden? Und in dieses Vakuum treten nun die Irrlehrer ein. Sie wissen scheinbar, was zu tun ist, wie die Rundumsicherung zu erreichen ist, wie vor Gott wirklich alles in die Reihe kommt. Obwohl Paulus nie persönlich in Kolossee war, war es ihm offenbar ein dringendes Bedürfnis, die Dinge wieder gerade zu rücken, klar zu machen, dass wer das Christus allein in Frage stellt, dass der an dem Fundament des Glaubens rüttelt. Und so schreibt er ihnen, nicht anklagend, sondern er weist sie auf die Herrlichkeit und Größe Jesu hin. Er malt quasi ein Bild vor ihren Augen. Allein Christus und sonst nichts mehr. Es geht um die Frage, was ist denn jetzt die Wahrheit und was nicht? Klingt das nicht alles viel zu schön, um wirklich wahr zu sein? Schauen wir uns dazu den Predigttext nochmal genauer an. Mit ihm, mit Jesus, seid ihr begraben worden in der Taufe. Mit ihm seid ihr auch auferweckt durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Was heißt denn das? Warum spricht Paulus vom Begraben in der Taufe? Zunächst einmal kann die praktische Durchführung einer Taufe an ein Begraben erinnern. Bei unserer heutigen Taufpraxis kann man sich das allerdings nur noch schwer vorstellen. Da wird dem Täufling ja nur etwas Wasser auf die Stirn oder den Kopf geträufelt. Die ersten Christen tauften da eindrücklicher. Da war Taufen nicht nur sprachlich mit Tauchen verbunden. Der Täufling wurde dreimal ganz unter Wasser getaucht, wie mir das als Kind im Schwimmbad auch mal passiert ist. Einige Gemeinden machen das heute noch so. Wahrscheinlich empfand man dabei den gleichen Schreck wie ich im Schwimmbad. Mit dem Untertauchen geht man symbolisch in den Tod. Und mit dem Auftauchen in das Leben. Und weil die Taufe zugleich auch eine Reinigung ist, bleibt beim Untertauchen alles zurück, was uns von Gott trennt. Nach dem Auftauchen ist man wie neu. Ein neuer Mensch, der zu Gott gehört. Es ist Gott, der mir das neue Leben durch die Taufe schenkt. Völlig unverdient, aus reiner Gnade. Was damals am Kreuz geschah, als Jesus starb, vollzieht sich auch in der Taufe. Der alte Mensch stirbt. Jesu Tod war auch ein wirklicher Tod. Er wurde nachweislich begraben. In der Taufe, dem Anfang des neuen Lebens, wird der alte Mensch mit Jesus begraben. Er nimmt ihn unwiderruflich mit in den Tod und ins Grab, damit er weg ist. Das alte Ich ist gestorben und begraben, so wie der Glaubende in der Taufe ganz untergetaucht wird. Doch er bleibt nicht unter Wasser, sondern er taucht wieder auf, so wie Christus auch auferstanden ist. Deshalb sagt Paulus auch, mit ihm seid ihr auch auferstanden. Und Paulus schreibt weiter, und Gott hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, und hat uns vergeben alle Sünden. Gott ist der Handelnde. Er hat euch mit ihm lebendig gemacht. Jetzt, nachdem der alte Mensch begraben ist und der neue Mensch auferweckt wurde, beginnt auch das neue Leben. Das ist ein Wunder, sagt Paulus, denn ihr wart tot in euren Sünden. Das ist entsetzlicherweise der eigentliche Normalzustand des Menschen. Tot in unseren Sünden. Der Normalzustand des Menschen, der Gott nicht kennt oder kennen will. Er ist tot, obwohl er augenscheinlich lebt. Es ist aber nur scheinbares Leben. In Wirklichkeit aber tot. So sagt Jesus einmal, lass die Toten ihre Toten begraben. Die Sünde tötet, sie trennt von Gott, der allein das Leben ist. Der so Tote, heißt es weiter, lebt in der Unbeschnittenheit des Fleisches. Da ist nichts, was Gott gefällt, denn die alte sündige Natur dieses Menschen ist unbeschnitten. Er gehört nicht zu Gott. Das ist der ewige Tod, von dem die Bibel spricht. Haben Sie sich erschrocken? So ein bisschen? Ich finde das schrecklich. Das heißt doch nichts anderes, als dass jede, der die Gott nicht kennt, vor Gott tot ist. Unbekannt. Auf Ewigkeit. Kommen uns da Menschen vor Augen? Nachbarn, Freunde, Familie, Arbeitskollegen. Ich bin fest überzeugt, dass jeder von uns eine lange Liste erstellen könnte. Fangen wir doch vielleicht wieder neu an, für diese zu beten. Nicht jeder ist ein großer Evangelist, aber beten, das kann jeder von uns. Und hat uns vergeben alle Sünden. Davon dürfen wir leben, von der täglichen Vergebung. Das ist völlig unverdiente, freischenkende Güte Gottes. Es ist kein Aufrechnen oder Abwägen, sondern überfließende Gnade, die ihn wirklich neu macht. Nichts darf uns mehr belasten oder anklagen. Haben Sie das gehört? Nichts. Rein gar nichts. Wenn wir ernst um Vergebung bitten, dann ist uns vergeben. Da steht nicht möglicherweise oder auch nur, wenn du dich künftig besser verhältst. Das ist Quatsch, sagt Paulus. Vergeben ist vergeben. Morgen ist ein neuer Tag, für den auch Vergebung nötig sein wird. Möglicherweise handelt es sich sogar um die gleichen Verfehlungen wie am Vortag. Aber sei gewiss, das mag uns zwar beschehen, Gott aber nicht. Die Hauptsache ist, dass wir kommen. Und das dürfen wir. Jeden Tag, mehrmals am Tag und immer wieder. Was auch immer gewesen sein mag, es ist ausgelöscht vor Gott. Was für ein Gott. Und wir lesen weiter. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn aufgehoben und an das Kreuz geheftet. Ein Schuldbrief ist keine Quittung, die ein jemand ausstellt. So etwas schreibt man selbst mit eigener Hand. Man schreibt sich selbst zu, was man schuldig ist, und gibt diesen Brief in fremde Hände. Der andere hat einen dadurch in der Hand, bis man seine Schuld abgetragen hat. In unserem Text ist Gott, dieser andere, der unseren Schuldbrief in der Hand hat. Aber statt ihn gegen uns zu verwenden, statt uns damit in der Hand zu haben, radiert Gott das Geschehene einfach aus. Ja, mehr noch, es wird ans Kreuz genagelt. Unsere eigene Schuldzuweisung ist weg. Sie existiert nicht mehr. Es ist klar, was Paulus mit diesem Bild meint. Christus, der ans Kreuz genagelt wurde, hat als Sündenbock die Schuld aller Menschen auf sich genommen und sie dadurch vernichtet, auch die unsere. Auf diese Weise sind wir wie neugeboren. Vor Gott sind wir ein unbeschriebenes Blatt, was auch immer gewesen sein mag. Es ist ausgelöscht. Ganz gleich, was auf deinem ganz persönlichen Schuldbrief alles aufgelistet ist, das interessiert wirklich niemanden mehr, wenn es erstmal am Kreuz hängt. Wenn wir uns das mal so richtig vergegenwärtigen, ich erwähne nur mal ganz kurz die 10 Gebote und dann kann ja jeder von uns mal so sich so seine eigenen Gedanken über sein Leben machen, dann bekommen wir eine Ahnung davon, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Da hängt da also mein persönlicher Schuldbrief dort am Kreuz. So gesehen ist eigentlich alles gut, doch es gibt gewisse Schuldenfallen, auf die ich noch kurz eingehen möchte. Der Schuldschein hängt am Kreuz, doch du fragst dich, ob wirklich alles ausgelöscht ist, was du getan hast. Obwohl dein Schuldschein schon lange am Kreuz hängt, belastet er dich immer noch. Die alten Geschichten, wissen Sie. Dann tritt der Schuldschein nach langer Zeit plötzlich wieder in den Vordergrund. Es muss gar nicht viel passieren und schon fühlt man sich schon wieder schuldig. Und du denkst vielleicht, dass du es ja auch nicht besser verdient hast. Oder du gibst anderen die Schuld, um dich besser zu fühlen. Dann darf man sich nicht wundern, wenn irgendwann keine Energie mehr da ist, das Glaubensleben freudlos wird. Sicherlich brauchen Wunden Zeit, um zu heilen. Doch die Zeit an sich heilt letztendlich keine Wunden. Wir können nur dann seelisch heil werden, wenn wir zutiefst verinnerlichen, dass alles, was mal auf diesem Schuldschein stand, ausgelöscht ist. Wirklich ausgelöscht. Vielleicht können wir nicht vergessen, was geschehen ist, doch es ist vergeben. Und vergeben heißt ausgelöscht. Tod. Wir brauchen nicht ewig mit einem schlechten Gewissen rumlaufen. Jesus ist die Garantie, dass unsere Schuld vollständig erledigt ist. Wir brauchen keine Schuldgefühle mehr zu haben. Wenn wir unsere Schuld offen bekennen, kann keine der Macht der Welt uns noch verklagen. Weder Gewalt noch Mächte können uns von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus erschienen ist. Wenn aber Christus am Kreuz auf Golgatha für uns gestorben ist, wer kann dann gegen uns sein? Gott ist für uns. Und was Jesus für uns getan hat, kann uns auch niemand nehmen. Ein letztes Szenario. Dein Schuldschein hängt am Kreuz. Und du fragst dich, was ist eigentlich mit den Schuldscheinen der anderen? Die hohen Erwartungen, die du an dich selbst richtest, sollen bitte schön auch die anderen mal erfüllen. Mal abgesehen davon, dass Hochmut vor dem Fall kommt, sollten wir uns nicht über andere Menschen erheben oder über sie urteilen. Es könnte sein, dass wir uns damit schuldig machen. Wie oft sind wir ungnädig, gerade wenn wir tief betroffen sind von Menschen, die uns einmal sehr nahe standen oder stehen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus ist viel höher und weiter, als wir es glauben können. Damit wir nicht hochmütig werden, müssen wir auf Jesus schauen. Mit Blick auf Jesus, wenn wir unseren Schuldigern gegenüber hoffentlich gnädiger sein. Denn es kann nicht sein, dass ich meinen Schuldbrief ans Kreuz hefte und anderen nachtrage, was sie mir angetan haben. Die Kreuzestat Jesu soll mich erinnern, dass ich nicht besser bin als der oder die andere. Dass ich das erkennen durfte, ist völlig unverdient. Reine Gnade, wissen Sie. Gott bewahre uns davor, hochmütig gegen unseren Nächsten zu werden, der hoffentlich auf dem Weg zu Jesus ist. Die erfahrene, völlig unverdiente Gnade soll uns vielmehr Beine machen, dem anderen zu vergeben, auch wenn wir nicht vergessen können, was geschehen ist. Der letzte Vers. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie und triumphiert in Christus. Durch den Kreuzestod Jesu für uns völlig unverdient, ich kann es gar nicht oft genug wiederholen, weil es mit Blick auf unser Leben einfach Wahnsinn ist, dass Gott sich durch Jesus auf dich und mich eingelassen hat und gesagt hat, wenn du dich an mich hältst, ist es okay. Es ist in Ordnung. Du bist frei von jeglicher Schuld. Der Schuldbrief ist weg. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet. Das heißt, alle gottfeindlichen Gewalten und Mächte, die uns verklagen wollen, sind entwaffnet. Erledigt. Ein für alle Mal. Jesus sagt, wenn ein Stärker, nämlich er meint sich selber, über ihn, den Starken, gemeint ist der Teufel, kommt. Also wenn ein Stärkerer über den Starken kommt und überwindet ihn, so nimmt er ihm seine Rüstung, auf die er sich verließ, und verteilt seine Beute. Erledigt. Der Teufel ist erledigt. Öffentlich zur Schau gestellt, bloßgestellt. So umfassend ist der Sieg Jesu. Und du und ich, wir dürfen das glauben, weil es erfahrbar ist, weil es wahr ist. Halleluja, kann ich da nur sagen. Und Amen.